Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 27. Februar vormittags. Und man muss sagen, die Woche nach der Wahl bietet ja jede Menge Themen, die es zu besprechen gilt. Die Koalitionsbildung dürfte wesentlich einfacher ausfallen, als viele befürchtet hatten, auch weil das BSW gar nicht erst in den Bundestag reingekommen ist und die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen. Und damit sind wir schon mittendrin in den Themen.
Die FDP ist raus. Was das für die Rechtspolitik und den parlamentarischen Betrieb bedeutet, besprechen wir mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Das BSW kommt gar nicht erst rein. Aber machen Wahlpannen die Wahl vielleicht anfechtbar? Und die Union macht Rambo-Zambo. Sie stellt der Noch-Regierung 551 Fragen über NGOs. Ist es in der Hausarbeit schon ein Täuschungsversuch, wenn man in der falschen WhatsApp-Gruppe ist? Damit gehen wir heute raus. Wir beginnen heute etwas anders, nämlich mit einem eher politischen Interview. Deutschland hat gewählt, es zeichnet sich eine schwarz-rote Koalition unter einem Kanzler Merz ab.
Ja, jetzt kommt sie die Wende in vielerlei Hinsicht. Es wurde nicht nur eine klassische Koalition herbeigewählt, sondern auch eine AfD in doppelter Stärke. Die liegt jetzt bei 20% und die Liberalen sind aus dem Parlament geflogen. Schon wieder.
Was das jetzt für die Rechtspolitik und die parlamentarische Arbeit bedeutet, besprechen wir mit einem besonderen Gast. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war Antisemitismusbeauftragte von NRW, Mitglied des Verfassungsgerichtshofs. Sie war zweimal Bundesjustizministerin von 1992 bis 96 und 2009 bis 2013. In den letzten beiden Jahren war sie da meine Chefin, ich war da Pressesprecher und ist jetzt stellvertretende Vorsitzende der Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ja, so kriegen wir es hin. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, Herr Wieduwild, heute mit Ihnen dieses Gespräch führen zu können.
Ja, mit der Leitung ist ja noch Pia Lorenz, Sie haben sie eben schon gehört. Ja. Sie haben ja diese Woche Gerhard Baum verabschiedet. Sie haben die Trauerrede gehalten und wir können natürlich jetzt nicht in diesem Podcast starten, ohne über ihn noch zu sprechen, wenn wir über Bürgerrechte, Rechtspolitik und die FDP sprechen wollen. Wie sehr wird er jetzt fehlen, seine Zwischenrufe in der Zeit, die jetzt kommt?
Gerhard Baum wird wirklich sehr, sehr fehlen. Er war 92 Jahre alt, hatte also ein erfülltes Leben, aber bis zur letzten Minute auf dem Krankenbett im Krankenzimmer hat er sich mit der aktuellen Politik befasst und Journalisten haben ihn am Krankenbett besucht, weil sie an seinen Einschätzungen interessiert waren. Gerade an dieser einseitigen Ausrichtung der FDP auf Wirtschaft, Finanzen und da nur fast zum Schluss auf die Schuldenbremse hat er immer kritisiert, dass überhaupt nicht das Thema, wie gehen wir gegen Rechtsextremismus wirklich grundsätzlich vor, neben dem, dass man ein AfD-Verbotsverfahren natürlich immer auch diskutieren muss, dass aber auch gerade die Verteidigung der liberalen Demokratie nicht mit FDP so verbunden wurde. Das hat ihm geschmerzt und da hat er laute und gute und richtige immer wieder Interviews gegeben und das wird sehr, sehr fehlen, denn er hatte eine Stimme, die wirklich ernst genommen wurde und die notwendig war, auch erhoben zu werden.
Ja, auf die FDP kommen wir nochmal wieder zurück später. Aber apropos fehlen, die Koalition hat jetzt ja in gewisser Weise freie Bahn in Sachen Sicherheit. Die Grünen sind nicht mehr in der Regierung, die Liberalen sind ganz raus. Kommt jetzt so eine neue Phase der Sicherheitsgesetze?
Ich gehe davon aus, dass es schon eine Wende in der Rechts- und Innenpolitik gibt. Natürlich, gegen Sicherheit war auch Gerhard Baum nicht, bin natürlich auch ich nicht. Aber die Frage ist ja, wie erreichen wir einen möglichst großen Befund an Sicherheit, dass sich die Bürger eben auch nicht ängstlich draußen bewegen, ohne die Grundrechte so im Kern einzuschränken. Und diese Abwägung, die wird künftig eindeutig, wahrscheinlich auch sehr schnell immer für Sicherheit ausgehen und wird möglicherweise die Grundrechte nicht unerheblich schleifen.
Sie haben ja immer schon sich auch mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Das war ja ein langer, langer Zankapfel, auch in der Zeit, in der wir zusammen sozusagen gearbeitet haben. Was meinen Sie, wie lange dauert das jetzt, bis sich Schwarz und Rot endlich darauf einigt, Vorratsdatenspeicherung endlich vom Tisch zu kriegen? Beziehungsweise auf den Tisch zu kriegen vielmehr.
Also wenn es auf den Tisch gelegt wird, das Thema, und da gehe ich davon aus, dass das Innen- und federführend ist ja auch Justizministerium, sehr schnell tun werden. Denn egal, ob CDU oder SPD dort, beide sind für die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Sie wurde ja damals auch von der SPD-Justizministerin Frau Zypries in Brüssel verhandelt. Und in Brüssel hat ja die Koalition, die Ampelregierung, immer auch zurückhaltend bei dauernden, laufenden neuen Überlegungen, wieder diese Vorratsdatenspeicherung einzuführen, agiert. Das fällt jetzt weg. Also ich gehe davon aus, dass da wirklich die Kehrtwende kommt. Es ist nur noch die Frage, wird man sich ganz eng an den bestehenden Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof, aber auch vom Bundesverfassungsgericht orientieren, die ja im gewissen Umfang da auch Regelungen zulassen, was wir auch als Liberale nie abgelehnt haben. Oder sagt man, jetzt machen wir gleich was Richtiges, also viele Monate, am liebsten 6 Monate, natürlich anlasslos, natürlich alle IP-Adressen, nicht so begrenzt auf Straftaten. Also das wird man sehen müssen. Ich hoffe, Sie nehmen die Gerichtsentscheidung ernst, weil sonst, das mache ich nicht gerne, aber das sage ich dann ganz offen, weil sonst mit Sicherheit überlegt werden wird, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, das ja inzwischen schon diese Verfahren kennt. Ich habe ja da auch schon erfolgreich mit Gerhard Baum und Burkhard Hirsch geklagt, und dann würde man schon noch mal ein Urteil versuchen zu bekommen. Aber eine Kehrtwende ist zu erwarten, da gehe ich von aus.
Dasselbe gilt dann wahrscheinlich auch für so Themen wie Videoüberwachung, ne? Da hat ja zumindest die Union gesagt, sie möchte die Videoüberwachung stark ausweiten, weil es eben ja auch ein Bedürfnis nach mehr Sicherheit im öffentlichen Raum gibt. Da werden wir uns also auch auf Dinge einstellen können, oder? Werden Sie auch da vielleicht schon außen mit juristischen Einwürfen kommen?
Also Videoüberwachung ist ja sehr wohl leichter zu regeln als diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung der Telekommunikationsdaten. Das kann man natürlich an Schwerpunkten sehr wohl heute ja auch schon machen. Teilweise wird hingewiesen. Wichtig ist ja, dass gleichzeitig gesehen wird, was wird denn da aufgenommen, weil 2 Tage hinterher sich das mal anzuschauen, bringt ja nichts. Das bringt ja nur was, wenn man damit präventiv hoffentlich dann auch Vorfälle verhindert. Ich sehe, das kann man ein bisschen ausdehnen. Da sehe ich jetzt nicht so einen Sündenfall. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung, die damit immer so formuliert wird, jetzt könne man mehr auch gegen Gefahr von Messerstecherei und anderem tun. Das wird sich so nicht erfüllen, denn wo findet das denn statt? Auf der Straße, gar nicht nur an solchen Orten wie Weihnachtsmärkten oder offenen Bahnhofsplätzen und so weiter. Und von daher wirkt da natürlich eine Videoüberwachung nicht. Und da muss man sich auf das Realistische konzentrieren. Und das kann eigentlich keine riesige Ausweitung sein, aber an einigen wenigen Orten, vielleicht gerade mit Drogenkonsum, da ist das ja bisher schon gemacht worden.
Sie sprechen es ja schon an, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, Körperverletzungen mit Messern, das alles will die zumindest die Union härter bestrafen, natürlich auch die Cannabis-Legalisierung zurückdrehen. Aber es gibt ja nicht nur im Bereich Sicherheit, sondern auch im Bereich relativ hartes Strafrecht, ich sag mal einschneidende Änderungen, die sich zumindest im Wahlprogramm der Union finden, nämlich vor allem für Heranwachsende im Zweifel das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und die Strafmündigkeitsgrenze nach unten zu verschieben. Da gibt es zumindest Überlegungen. Glauben Sie, da verschieben sich die sich ja evident ändernden politischen Parameter jetzt schon in Richtung Judikative?
Also ich habe da meine Zweifel. Das ist ja kein neues Thema, sondern weil ich nicht triff. Wann wendet man Erwachsenenstrafrecht an und Strafmündigkeitsgrenze unter 14 Jahre zu setzen? Ist ein Thema, seitdem ich im Bundestag bin und auch das erste Mal zum Justizministerin war. Da war es organisierte Kriminalität, andere Herausforderungen. Da war schon immer die Forderung, muss unter 14 Jahre gehen. Das hört sich auch sehr wohlfeil an. Nur, was bewirkt man damit? Ja, man kann dann 14-Jährige ins Gefängnis stecken. Findet dann dort die wahrscheinlich auch vom Familienhaus unterlassene Resozialisierung dann statt? Wird dort der Erziehungsgedanke gelebt oder kommen dann nicht 17-Jährige raus aus dem Gefängnis, die dann vieles noch viel besser können, was nicht erlaubt ist als vorher? Das Zweite ist, man muss ja wirklich sich immer fragen, wie weit ist jemand auch in diesen jungen Jahren schuldfähig? Auch wenn er ein Messer gebraucht, auch wenn er auf Menschen zugeht, widerliche Taten. Aber was hat er denn für einen Reifezustand? Ist es da nicht besser, und das ist natürlich aufwendiger, das kostet Geld, mit den Möglichkeiten des Jugendrechts, nicht des Strafrechts, zu agieren. Inzwischen gibt es ja in manchen Orten sogenannte Jugendhäuser, wo gewalttätige, nicht strafmündige Jugendliche sind, denen dann aber natürlich auch ja was beigebracht werden muss. Da muss dann Erziehung gelebt werden. Das ist ganz entscheidend. Also ich halte von diesen wirklich alten Kamellen, die auch immer nur so lange mal gut sind, wie das Gesetzgebungsverfahren läuft und hinterher fragt kein Mensch mehr, haben wir wirklich damit mehr Prävention erreicht? Und das muss ja das Ziel sein. Also ich denke, dass da wahrscheinlich die Sozialdemokraten ein bisschen zurückhaltender sind bei der Anwendung des Erwachsenenstrafrechts, genauso Wohlfall, ist ja heute möglich, ist ja nur eine Umkehrung, dass es dann immer angewandt wird und heute kann eben abgewogen werden, je nach Situation des Jugendlichen soll es angewandt werden ab 18 Jahren, also dann zum Beispiel auch Freiheitsstrafe bis zu 15, 18 Jahren verhängt werden können oder bleibt es beim Jugendstrafrecht mit Freiheitsstrafe aber auch bis zu 10 Jahren und dann kann man auch noch immer schauen, wie geht man mit dem Jugendlichen um und kann vielleicht mit ihm da auch im Knast versuchen, irgendwas zu machen, Ahmed Mansur einschalten und viele Dinge mehr. Also auch das bringt nicht mehr Sicherheit. Das ist Symbolpolitik, die natürlich heute eine große Rolle spielt, weil wir eine Partei haben, die am rechten Rand, die da natürlich im Zweifel hemmungslos ist in ihren Forderungen. Aber es wird sich auf alle Fälle, glaube ich, mehr bewegen. Ich sehe nicht, dass die Sozialdemokraten das zu ihrem Thema machen werden.
Die FDP kann es jedenfalls im nächsten Bundestag jetzt erstmal nicht dafür bewegen. Sie ist nicht mehr drin. Ja, sie hat sich immer, zumindest die gute alte FDP, ich sag's mal so, hat sich gegen diese Law-and-Order-Politik ja sehr stark positioniert. Mittlerweile findet aber auch, wer ins Wahlprogramm der Grünen schaut, recht wenig Verbotspolitik, eher moderate Klimaschutzvorstellungen, aber sehr viel zu Bürgerrechten, zu gesellschaftlicher Diversität und auch zu freiheitlichem Denken. Das ist ja ein sehr bürgerliches Programm, was die Grünen da vorgelegt haben. Und obwohl man jetzt auch sagen muss, dass die Habeck-Partei da vielleicht nicht nur erfolgreich war, die haben ja nun auch Federn gelassen, finde ich schon, man muss fragen, sind denn längst die Grünen die neue FDP?
Das glaube ich nicht, weil das schon ein anderes grundlegendes Verständnis ist, nochmal von einem umfassenden Liberalismus. Und wenn man sieht, wie die Grünen in Regierungsverantwortung in den Ländern sich verhalten, dann ist da jedenfalls nicht der Aufstand jedes Mal in den Koalitionen zu spüren, wenn es um auch Einschränkungen von Bürgerrechten geht. Aber ich denke, es ist jetzt eine Oppositionspartei, die diese Themen mit Sicherheit benennen und auch streitig, kontrovers diskutieren wird, auch entsprechend in den Ausschüssen mit Anhörung, mit allen möglichen Dingen versuchen wird, auch eine andere Stimme lautstärker zu erheben. Das finde ich dann auch gut. Die Linken werden es in einigen wenigen Punkten auch tun. Und natürlich ist von der AfD gar nicht zu erwarten. Die wird immer nur noch mehr fordern. Und ich glaube, was wichtig ist in der nächsten Legislaturperiode, dass CDU, CSU und SPD nicht diese Sprache und dieses Wording von der AfD, das reicht alles nicht, wir müssen immer mehr machen, es ist alles so schlecht, übernehmen, weil dann wird man nicht Erfolg haben, weil die AfD immer noch einen draufsetzen wird und dann doch die Bürger, die auf sowas achten und darauf Wert legen, im Zweifel dann AfD wählen.
Das Original, genau. Ja, dann wird nämlich im Zweifel das Original gewählt und die Wahlergebnisse von CDU, CSU zeigen uns ja auch, dass das eben dann eher dem Original nutzt.
Der designierte Kanzler Merz und der abgewählte Bundestag überlegen ja nun gerade, noch ganz gravierende Dinge auf den Weg zu bringen. Darüber wollen wir auch mal ganz kurz mit Ihnen sprechen. Mhm. Da geht es einerseits um eine mögliche Reform der Schuldenbremse oder wenigstens ein paar hundert Milliarden Euro für die Bundeswehr als Sondervermögen zu beschließen. Das geht jetzt so ein bisschen fröhlich hin und her. Ja, Merz war erst so ein bisschen sehr dafür. Jetzt hat er gesagt, na, das machen wir wohl eher nicht, nachdem es auch Kritik gegeben hat. Einerseits inhaltlich an der Schuldenbremse, andererseits aber eben auch am Verfahren. Wie schauen Sie denn da drauf, rechtlich und politisch?
Also politisch, glaube ich, hat Herr Merz jetzt gesehen, dass er in einer ganz schwierigen Situation ist, weil er nämlich in dem dann neu sich konstituierenden Bundestag, das findet ja dann in 4 Wochen, im Ende März, 20. März herum statt, keine Mehrheit mehr für eine Verfassungsänderung haben wird. Und er braucht dann auch die Linken dafür, gegen die AfD und die Grünen natürlich. Und dass das natürlich für eine Aufstockung des Sondervermögens für die Bundeswehr damit schwierig wird, weil da wird die Linke, wenn die Koalition sie nicht haben möchte, zur Mehrheitsbeschaffung natürlich inhaltlich dagegen stimmen. Also das ist wohl nicht erreichbar. Deshalb jetzt die Überlegungen. Ich halte das wirklich unter Demokratie theoretischen Aspekten für sehr problematisch. Die FDP ist rausgewählt worden. Die ist nicht mehr im Parlament. Das ist jetzt nur so eine Übergangsphase. Und da jetzt so eine grundlegende Verfassungsänderung, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Aufstockung ist, um 100 Milliarden, das ist ja das Mindeste, was kommen muss. Manche reden sogar von 200 Milliarden. Da muss man ja auch Konzepte haben, wie will man denn die tilgen? Das gehört ja dann mit dazu. Das halte ich für nicht machbar. Ich denke, die FDP, die hat keine Legitimation, sich da jetzt einzubringen und zu sagen, wir verhelfen noch mit, wenn die anderen mitmachen. Also ich glaube, das geht nicht. Das ist auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklärbar, nur weil Herr Merz jetzt sieht, dass da eine Notsituation ist. Natürlich wäre es besser gewesen, die Ampel hätte mit der CDU/CSU in der Opposition, habe ich aber auch nicht die Signale von denen gehört, aber auch aus der Ampel nicht, hätte man das schon gemacht. Weil natürlich brauchen wir das dringend. Denn wenn
Wobei die FDP aber auch dagegen war, ne? Also die FDP hat ja, glaube ich, auch, die FDP war ja, glaube ich, auch dagegen.
Also beim Sondervermögen denke ich da nicht so. Die FDP ist natürlich ganz klar mit ihrer Fahne da, wenn es um die allgemeine Lockerung der Schuldenbremse geht. Ich bin da wirklich der Auffassung, da wird man sehen müssen, wo gibt's Einsparpotenzial, dann wird man mal auf den Tisch legen, wie viel da ist. Das sind nie und nimmer 50, 80 Milliarden Einsparpotenzial im Haushalt. Da kann ich noch so viel am Bürgergeld rummachen, das ist ja auch richtig. Aber wenn ich da im ersten Jahr 1 Milliarde einspare und dann ein bisschen mehr in den Folgejahren, komme ich nicht annähernd in den Bereich, in den ich Geld für Infrastruktur brauche. Also von daher, das wird ein Prozess der Beratung, diese Schuldenbremse. Und ich denke, da müssen dann eigentlich alle Parteien, das sage ich auch ganz bewusst, sehen, da muss man den Investitionsbegriff dann am Ende auch lockern.
Ja, okay, aber das müsste dann eben mit Hilfe der Linken sein. Oder der AfD, wenn sie sich plötzlich dazu genötigt sieht. Das wäre auch wieder ein mögliches Szenario, dass Herr Merz sagt so, ne, ich will jetzt diese Schuldenbremsenlockerung und ist mir egal, wer da mitmacht.
Ja, die AfD wird dann sagen, wir sind aber doch eigentlich doch die, die hier auf geringe Verschuldung achten, auch wenn deren Programm nur so von Ausgaben strotzt. Also wenn das umgesetzt würde mit allen Aspekten, dann müsste man also die Schuldenbremse abschaffen, damit das überhaupt geht und natürlich alle EU-Regeln brechen. Aber die AfD wird daran nicht gemessen. Das wird aber, Sie haben es ja angesprochen, schon einer der permanenten weißen Elefanten bei jeder Beratung sein. Wie verhält sich die AfD? Dann, wenn man etwas macht in der Koalition, hat eine einfache Mehrheit, gut, dann geht das und dann kann auch die AfD zustimmen, dann hat man eine eigene Mehrheit. Bei anderen Vorhaben muss man wirklich drauf schauen, denn durch dieses Manöver von Herrn Merz noch kurz vor der Wahl, was in meinen Augen vollkommen falsch gewesen ist und unnötig war, ist natürlich so Vertrauensverlust da. Versuchen die vielleicht doch irgendwo dann so mit der AfD was zu machen. Die Brandmauer wird immer formuliert, das ist gut so, die muss aber auch stehen und halten, aber dennoch wird es immer wieder Situationen geben, wo die AfD zustimmt und da wird es drauf ankommen, wie der Prozess auch davor läuft in den Beratungen, damit man nicht die AfD noch benutzt als Druckmittel, damit dann einer der Koalitionspartner sich bewegt. Das wird eine ganz schwierige Sache, da kommt sehr auf die Diskussion und auch auf eine sehr vorsichtige Wortwahl an.
Sie sprechen jetzt die AfD schon an und vielleicht kann man davon ausgehen, dass man ihre Antwort schon ein bisschen vorwegnehmen kann. Aber die AfD hat jetzt immerhin über 20% geholt. Und wenn man jetzt, ich sag mal, vielleicht waren es auch ungeschriebene Regeln, aber es gab sie ja in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn man die einhalten will, dann müsste zum Beispiel die AfD in Zukunft womöglich auch ein Vorschlagsrecht haben für zumindest einen Verfassungsrichter oder eine Verfassungsrichterin. Und dieses Vorschlagsrecht müsste womöglich genauso gelten wie andere Rollen, die die AfD im Bundestag übernehmen wird. Was würden Sie raten, wie man damit umgeht? Also nehmen wir die alten Regeln, die wir immer für demokratisch legitimiert gehalten haben, oder müssen wir jetzt auch da versuchen, Brandmauern hochzuziehen?
Ich würde mal sagen, man sollte die Mauern, die bestehen durch die alten Regelungen, unbedingt einhalten. Denn es gibt inzwischen ja einige auch Entscheidungen über Tätigkeit von Richtern, jetzt natürlich in den Instanzgerichten, AfD-Richtern, die eindeutig auch das Recht gebrochen haben. Und bei all den Haltungen der AfD, gerade auch zu unserer Verfassung, da bin ich der Meinung, dass man es nicht verantworten kann, dass ein AfDler Richter am Bundesverfassungsgericht wird. Und das muss in jedem Fall, wir haben ja die Wahlverfahren dort, muss verhindert werden über den Bundesrat, denke ich, kann da auch bisher ja noch einiges gesteuert werden. Da sieht man aber, sobald die AfD irgendwie in den Ländern stärkeren Einfluss hat, wirkt sich das dann auch auf gewisse Entscheidungen auf Bundesebene aus. Aber das, meine ich, ist nicht verantwortbar. Eine Partei, die teilweise als gesichert rechtsextrem bezeichnet wird, kann nicht einen Verfassungsrichter stellen. Das ist für mich ausgeschlossen.
Und wie ist das mit anderen Posten für die AfD? Also man kann ja darüber nachdenken, dass die AfD...
Wir wollen Herrn Maaßen zurückholen.
Jetzt ja, also malen Sie nicht gleich solche Szenarien an die Wand.
Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben.
Bundestagsvizepräsidenten werden Sie stellen wollen, Ausschussvorsitzende werden Sie haben wollen, das PKGR, also das Parlamentarische Kontrollgremium.
Sind Sie ja jetzt, glaube ich, schon drin.
Ich dachte, bislang sind Sie es gerade nicht, aber... Genau, Vorsitz nicht, aber die wollen da rein.
Ja, aber ich denke, Vorsitz in Ausschüssen, da haben wir jetzt ja einige Beispiele gehabt in der letzten Legislaturperiode. Da ist ja der Bundestag ziemlich frei und kann auch, es gab ja Ausschussvorsitzende von der AfD und manche wurden
Stefan Brandner zum Beispiel.
Wirklich Einseitigkeit, Parteilichkeiten, Vorsitz muss ja auch überparteilich wirken, ohne dass er seine Parteizugehörigkeit damit leugnet. Aber das war ja nicht möglich. Also ich denke, da gibt es die Erfahrungen und damit kann man dann auch umgehen. Und letztendlich, ja, kommt auf die Person an, aber dann kann es auch sein, dass es im Bundestag Vizepräsidenten gibt.
Und vielleicht zum guten Schluss, wie geht's denn jetzt weiter mit der FDP?
Die FDP ist in einer ganz, ganz schwierigen Lage. Das ist katastrophal, auch vor allen Dingen dieses Jahr nicht nur knappe Ausscheiden, wenn wir auch nur 10.000 nur in Anführungszeichen Stimmen hätten.
Könnte man jetzt noch Stimmen suchen gehen, wie das
so, BSI? Dann muss man auch analysieren, dann ist auch eine schwierige Lage da, aber wir sind doch ziemlich weit weg, sechsstellig weg von der 5%-Hürde und mit 4,3% und natürlich auch mit einem Personalvakuum. Es ist ganz klar und richtig, dass das Präsidium zurückgetreten ist, da alle, natürlich gerade Christian Lindner, der für noch eine Verantwortung jetzt auch für den Übergang nur hat. Denn es kann ja nicht sein, dass jetzt da eine kopflose FDP ist, bis auf den Parteitag im Mai dann neu gewählt wird. Aber wir haben ein personelles Vakuum, denn wir brauchen ja einen Aufbruch, der immer auch mit Köpfen verbunden wird. Und sie bekommen jetzt ja nur auch profilierte Köpfe. FDPler hatten wir in der Fraktion ja wirklich einige, denen dass man auch sehr zutrauen würde. Aber die machen das ja nur und können es nur machen, wenn sie das ehrenamtlich neben ihrem Job tun können. Und das ist bei jungen Leuten, die jetzt dann in ihre, sagen wir mal, andere Berufslaufbahn, nicht die des Berufspolitikers eintreten, natürlich schwierig. Und deshalb hat ja Herr Kuhle zum Beispiel gesagt, er muss jetzt erstmal auch da Fuß fassen, richtig, auch Johannes Vogel, die ja zwei wirklich
zwei absolute Hoffnungsträger der Partei,
ja, ja, auf alle Fälle sind, die können vielleicht mitmachen, aber ehrenamtlich nebenher einen Parteivorsitz in einer Situation, wo die Partei zwar nicht tief gespalten ist, aber total verunsichert ist und es natürlich Fliehkräfte gibt. Sie haben ja einen Zuruf von Herrn Kemmerich wahrscheinlich auch gelesen, der da irgendwie ein Phantom von Linksliberalen an die Wand gemalt hat, die jetzt die Partei übernehmen und vollkommen in die Irre laufen. Von dem stimmt ja nichts, aber man merkt doch schon, wie da jetzt so manche Kräfte versuchen, Einfluss zu nehmen. Und da braucht es dann schon Führungspersönlichkeiten. Das, denke ich, ist unser eines großes Problem. Die auch, und zwar Führungspersönlichkeiten, die irgendwo auch mit einem Neuanfang, Neuaufbruch verbunden werden.
Aber in welche Richtung könnte denn der Neuaufbruch gehen? Also wo könnte die Lücke sein?
Also ganz eindeutig in einen ganzheitlichen Liberalismus, den müssen wir jetzt konkret mit Inhalten füllen. Natürlich muss auch zur Wirtschaft, ich würde mal sagen, aber auch andere Themen als Steuersenkung und Schuldenbremse vertreten werden. Warum sind wir 2021 gewählt worden? Weil wir da technologieoffener waren, Digitalisierung, wo ich sehr wohl zwei Seiten sehe, aber man muss das doch konkret befördern, diese Entwicklung, aus der sich auch eine Vision für junge Leute ergibt, ganz klar. Und ich glaube, wir müssen ganz anders auch wieder mit den Themen für junge Menschen umgehen, die sich von der FDP nicht angesprochen fühlten. Da haben wir ja auch ganz große Verluste, die teilweise doch an die Ränder drängen. Und wenn man denen nicht ein gutes Angebot macht, auch von der Faszination des Liberalismus, dann darf man sich nicht wundern, dass die sagen, jetzt mache ich mal einen Protest, die sind mir alle da zu zerstritten und von denen kommt ja nichts. Also das ist eine inhaltliche Aufarbeitung, nicht nur des Ergebnisses, sondern auch der Neuausrichtung des politischen Liberalismus jetzt auf die aktuellen und künftigen Umstände. Und es muss natürlich eine ganz klare proeuropäische Hand sein, selbstverständlich, und eine ganz klare Positionierung, was die regelbasierte Weltordnung angeht, die ja versucht wird, von Trump zum Teil in Trümmern zu hauen. Und es gelingt ihm zum Teil schon.
Proeuropäisch, zukunftsgerichtet und regelbasiert, das klingt nach vielleicht der alten FDP, die dann in die Zukunft schauen möchte.
Na, also ich würde nicht von der alten FDP sprechen. Ich meine, das sind manche Begriffe. Ich glaube, man muss dann sie einfacher formulieren, weil man darf einfach nicht zu viel voraussetzen. Auch nicht aus der Geschichte der FDP. Das wissen viele junge Leute überhaupt nicht. Da muss ich auch nicht immer von anfangen. Aber ich muss doch deutlich machen, was für eine gedankliche Richtung verfolge ich als liberale Partei. Und warum beschäftigen uns diese Dinge so sehr, die einmal auch eben mit den Wurzeln unserer Demokratie zu tun haben. Nicht, weil ich in der Aufklärung verhaftet bin und gerne noch 1848 irgendwie was lese, sondern weil heute, vielleicht in 5 Jahren, die liberale Demokratie in Teilen massiv beschädigt ist. Weil eben Kräfte da sind, die über Länder, die über Institutionen da hineinwirken. Und wenn man dann Negativbeispiele woanders hat, die hier noch gar nicht als so negativ angesehen werden, dann muss man da doch sehr deutlich erklären, auch zum Beispiel, was Desinformation und Meinungsfreiheit bedeutet. Und dass nicht alles, was man nicht sagen darf hier in Deutschland, weil das Strafrecht es verbietet, eine Zensur ist. Es ist ein dummes Gequatsche ohne Ende. Entschuldigen Sie, wenn ich das bei einem juristischen Dialog so ein bisschen...
Überhaupt nicht. Raus damit. Ja.
Frau Schlarrenberger, ganz vielen Dank, dass Sie uns diese Perspektive gegeben haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Ihnen alles Gute.
Alles Gute, Frau Schlarrenberger. Tschüss.
Und in Berlin?
Ja, wir bleiben bei den Parteien, die eher eine schlechte Woche hatten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist an der 5%-Hürde. Die steht übrigens in Paragraph 4, Absatz 2, Satz 2, Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes, nur falls ihr euch das immer schon mal gefragt habt, gescheitert. Und das, obwohl das Bündnis es aus dem Stand auf 4,97% gebracht hat. Es fehlten also sage und schreibe 0,028%, um es in den Bundestag zu schaffen. Und jetzt lässt die Partei juristisch prüfen, ob sie die Wahl anfechten will.
BSW will die Wahl anfechten, aber hängt es damit zusammen, dass BSW die Umfrageinstituten ja Vorwürfe gemacht hatte? Die hatten ja gesagt, es gäbe eine gezielte Aktion zur Manipulation von Wahlverhalten und Behauptungen, dass die Umfragen kurz vor der Wahl auf 3% runtergesetzt worden sind. Hat das damit zu tun?
Naja, ich glaube, wenn es nach dem BSW ginge schon, aber das ist tatsächlich nicht der Grund. Also nicht nur halt das BSW hat ja irgendwelche Anhaltspunkte dafür behauptet, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre. Denn ein Meinungsforschungsinstitut publiziert nun mal Umfrageergebnisse. Das ist sein Job. Also es geht dem BSW vor allem offensichtlich um die Schwierigkeiten von Auslandsdeutschen, ihre Briefwahlunterlagen pünktlich zum Wahlsonntag nach Deutschland zu kriegen. Dazu hat Sarah Wagenknecht gesagt, es hätten nur circa 13.500 Stimmen gefehlt. Dann wäre das BSW über die 5%-Hürde gekommen. Und es gab ungefähr 230.000 Wahlberechtigte im Ausland, von denen wohl viele ihre Stimme nicht oder jedenfalls nicht rechtzeitig abgeben konnten. Da gab es tatsächlich sehr viele Berichte drüber, dass da Unterlagen zum Teil auch viel zu spät angekommen sind. Also da recherchieren jetzt auch mehrere Investigativmedien hinterher, wie es ihr Job ist. Und tatsächlich war es wohl so, dass in sehr vielen Wahlkreisen die Unterlagen auch sehr spät abgeschickt worden sind.
Das ging früh schon los auf X, dass Leute gepostet haben, so ich habe meine Unterlagen noch nicht bekommen. Was aber ja jetzt nicht völlig überrascht, weil es gab ja vorher schon mahnende Stimmen und insgesamt sehr kurze Fristen wegen der vorgezogenen Neuwahlen.
Genau, also wir erinnern uns kurz, Olaf Scholz hatte die Vertrauensfrage gestellt und daraufhin hat der Bundespräsident die Auflösung des Bundestags beschlossen. Und dann schreibt Artikel 39 Absatz 1 Satz 4 Grundgesetz eine Neuwahl binnen 60 Tagen vor. Das ist halt einfach mal nicht viel Zeit, auch und gerade nicht für die kleinen Parteien, übrigens auch für das BSW, das ja zudem aufgrund eigener Entscheidung auch sehr wenig Personal hatte, um überhaupt irgendwie diesen Wahlkampf durchführen zu können, aber eben auch, um überhaupt zur Wahl antreten zu können. Wir haben das relativ detailliert besprochen mit dem Parteienrechtler Sebastian Rosner in der Folge 30 von Gerechtigkeit und Loseblatt, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Aber halt auch für die Organisatoren der Wahl, die eben die Wahlunterlagen versenden müssen, fertig machen müssen und so weiter, ist es relativ schwierig. Du hast es schon gesagt, Hendrik, da gab es ja von Anfang an schon Bedenken. Am Anfang gab es ja eine sozusagen Warnung der Bundeswahlleiterin, die gesagt hat, das ist aber alles ganz schön knapp. Im Inland hat es dann aber offenbar ganz gut funktioniert. Jedenfalls habe ich da praktisch nichts Gegenteiliges gehört. Anders aber offenbar im Ausland, wo die Unterlagen halt zum Teil erst Mitte letzter Woche ankamen. Ganz kurz mal zur Rechtslage. Wer wegzieht, aber noch nicht länger als 25 Jahre weg ist, bleibt wahlberechtigt, wusste ich auch nicht. Das sind dann halt diese sogenannten Auslandsdeutschen und die müssen jedes Mal, bevor sie dann den Bundestag wählen können, einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen. Das ist alles geregelt in der Bundeswahlordnung. Dann kriegen sie Briefwahlunterlagen zugeschickt. Die werden aber ihrerseits erst verschickt von der Wahlbehörde, wenn die Wahlvorschläge zugelassen sind und die Stimmzettel ausgegeben sind und versandt werden können, logischerweise. Und dann müssen halt die ausgefüllten Wahlunterlagen spätestens, also wie wenn man Briefwahl in Deutschland macht, am Wahltag in Deutschland sein, da wo der oder diejenige eingetragen ist im Wählerverzeichnis. Es gibt aber zum Beispiel keine sogenannte Urnenwahl in den Auslandsvertretungen für Auslandsdeutsche. Das regeln andere Länder anders. Es scheint da wohl gut zu klappen, dass die da halt bei den diplomatischen Vertretungen oder so wählen können. Also bei sich im Ausland eben. Das gibt's so in Deutschland nicht.
Du hast dir das ja verdächtig detailliert angeguckt. Ich frage mich gerade, ob du vielleicht auswandern willst, Pia.
Kann das sein? Ich denke schon häufig drüber nach, zum Beispiel wenn ich Bahn fahren muss oder einen Arzttermin haben möchte. Aber das ist nicht zwingend besser in anderen Ländern. Außerdem ist es schwierig, mit unserem Job auszuwandern, das weißt du. Okay, so, also jetzt kommen wir hier bitte mal wieder zum Thema zurück.
Genau, es waren ja viele trotzdem nicht pünktlich da. Da kann man als Partei ja nun schon mal fragen, ob das mit rechten Dingen zugeht, wenn nur so wenige Stimmen fehlen bis zum Wiedereinzug.
Jo, da gibt's den Wahleinspruch und die Wahlprüfungsbeschwerde. Artikel 41 Grundgesetz steht das. Jede und jeder Wahlberechtigte kann also einen Wahleinspruch einlegen. Erst prüft dann der Bundestag, dann das Bundesverfassungsgericht. Aber der Haken sind natürlich die Voraussetzungen. Ich brauche einen Wahlfehler und eine sogenannte Mandatsrelevanz. Es muss also konkret und nicht ganz fernliegend sein, dass der Wahlfehler Einfluss auf die Sitzverteilung im Parlament gehabt hat. Und dann gibt's danach noch eine Abwägung. Nämlich selbst ein schwerer Wahlfehler muss nicht zwingend dafür sorgen, dass das ja schon sozusagen zusammengesetzte, vielleicht wenn auch noch nicht konstituierte Parlament wieder zerstört wird. Denn da gibt es auch und gerade laut dem Bundesverfassungsgericht ein erhebliches Bestandsinteresse daran, dass ein konstituiertes Parlament dann auch seine Arbeit weitermachen kann. Also auch die Verletzung des Wahlrechts von Auslandsdeutschen kann theoretisch ein Wahlfehler sein. Aber da sind sich so ziemlich alle Expertinnen und Experten einig, von denen ich was finden konnte. Es gibt keinen Anspruch auf Briefwahl und keine Frist zum Beispiel für die Zustellung von Briefwahlunterlagen. Da hat Sophie Schönberger zum Beispiel geschrieben, jede Wählerin, jeder Wähler kann ja wählen, auch die im Ausland. Ich habe nur keinen Anspruch darauf, auf dem bequemsten Weg zu wählen. Das ist der Punkt. Und Matthias Frier hat bei uns bei Beck aktuell geschrieben, es liege in der Natur der Sache, dass es manchmal einfach nicht zeitlich nicht reichen könne. Und dieser Zeitfaktor, also die kurzen Fristen, die sind halt nicht wirklich angreifbar, weil eben diese kurze Frist im Grundgesetz steht. Also Sophie Schönberger sieht schon keinen Wahlfehler und Frier weist auch darauf hin, dass selbst wenn einige Wahlbeschwerden jetzt Organisationsfehler in einzelnen Gemeinden aufdecken würden. Und wie gesagt, die Recherchen im Moment sprechen dafür, dass das durchaus der Fall gewesen sein kann, dass das Bundesverfassungsgericht garantiert keine Wahlwiederholung deshalb durchführen würde. Und zwar meint Frier, es gebe schon keine Mandatsrelevanz, das Bundesverfassungsgericht sei sehr streng mit dem Bestandsinteresse, selbst eines formal nicht perfekt zustande gekommenen Parlaments. Also wir erinnern uns, das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht mal die Chaoswahlen in Berlin wiederholen lassen. Und selbst wenn es nachweisbar genau so viele Fehler gegeben hätte, wie das BSW noch Stimmen für den Einzug bräuchte, also die 13.500 oder wie viel das waren, würde das immer noch nicht reichen. Denn das Bundesverfassungsgericht rechnet hoch, was ja auch total logisch ist und sagt also, selbst wenn diese 13.500 Leute alle noch hätten wählen können, hätten die ja nicht alle das BSW gewählt, sondern dann würde man wahrscheinlich irgendwie so knapp pauschal die 5% nehmen oder so und dann würden immer noch ganz furchtbar viele Stimmen fehlen für eine Mandatsrelevanz.
So, und dann gab es aber ja noch irgendwelche Pannen im Kreis Aachen, wo dann Stimmen für das BSW der Partei Bündnis Deutschland zugerechnet wurden. Ist aber auch wurscht. oder wie?
Ich denke am Ende schon. Also tatsächlich, auch da, das hat auch der Spiegel nachrecherchiert, das war wohl auch nicht nur in Aachen, aber vor allem in Aachen und lag offensichtlich daran, dass das dieses Parteibündnis Deutschland stand wohl über oder unter dem BSW auf dem Stimmzettel. Ja gut, Bündnis und so, das kann offenbar
Bündnis
mal schiefgehen.
Bündnis dies, das.
Ja, Details weitermachen. Ne, ist es da tatsächlich einiges schiefgegangen, aber wenn man jetzt die Expertinnen und Experten liest, würde wohl auch das, wenn es jetzt nicht Zehntausende fach und wie gesagt einmal 10.000 oder 15.000 würden bei weitem nicht reichen, wo nichts ändern in dem Sinne der Wahleinsprüchen zum Erfolg verhelfen würde.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Die Union probt die kulturelle Schubumkehr. Jetzt ist es vorbei mit links und das soll auch für NGOs gelten. Merz scheint sich bei Trump einiges abschauen zu wollen. Das galt schon für das Regieren per Richtlinienkompetenz. Und jetzt will er offenbar die Kettensäge bei Vereinen walten lassen. 551 Fragen stellt die Union der noch amtierenden, bald nur noch kommissarisch tätigen Bundesregierung.
Wir machen es natürlich wie immer. Wir fragen erstmal, worum geht's denn hier rechtlich? Die Union muss ja irgendein juristisches Ziel verfolgen, hoffentlich zumindest mit dieser kleinen Anfrage. So klein ist sie halt nicht bei 551 Fragen.
Genau, also grundsätzlich fragt die Union nach der politischen Neutralität und sie knüpft dabei an die Attac-Rechtsprechung und den Begriff der Gemeinnützigkeit. Gemeinnützigkeit ist ja in der Abgabenordnung definiert in Paragraph 52 und ja, da geht es vor allen Dingen darum, dass gemeinnützige Zwecke verfolgt werden sollen, also mildtätige oder kirchliche Zwecke können das sein, dürfen sich aber nicht parteipolitisch engagieren. Das ist also diese Abgrenzungsfrage, die ja auch das Attac-Urteil des BfH von 2020 aufgemacht hat. Man will eben nicht, dass die Vorschriften für die Parteienfinanzierung unterwandert werden durch irgendwelche Vereine, die letztendlich nichts anderes machen als eine Partei. Man darf sich aber durchaus allgemeinpolitisch äußern, aber eben nicht in der Breite. Das heißt, so ein Bund darf natürlich sich für Umweltbelange, also BUND darf sich durchaus für Umweltbelange engagieren, aber darf nicht wie die Grünen jetzt allgemein für gesetzliche Reformen trommeln. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt fragen die eben danach, wie ist denn das jetzt? Wie ist das bei den einzelnen NGOs? Da haben sie eine ganze Reihe aufgelistet, unter anderem Korrektiv zum Beispiel, aber eben auch Attac, BUND und so weiter. Wie ist das mit
die
dem
Umas gegen
mit der politischen
rechts.
Neutralität? Omas gegen rechts, ganz wichtiger Punkt. Da haben sie viele, viele Fragen gestellt. Peter war dabei, Animal Rights Watch, Food Watch. Also all diese NGOs, von denen man auch immer liest und die nun tatsächlich auch politisch trommeln und die vor allen Dingen auch mit diesen Anti-Rechts-Demonstrationen teilweise zu tun hatten. Das ist wohl das, was Merz und Co. besonders ein Dorn im Auge war, weil sie eben sagen, das ist letztendlich eine allgemeine Beeinflussung der öffentlichen Meinung und das eben durch unterstützt durch staatliche Förderung. Und jetzt fragen sie danach, wie gemeinnützig denn diese ganzen Organisationen sind?
Juristisch ist das eine ziemlich komplexe Frage. Also du hast das Attac-Urteil schon angesprochen, Hendrik, ist aus 2020. Die Kiste liegt beim Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, es ist noch nicht mal terminiert. Ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr kommen soll. Das muss auf jeden Fall im Einzelfall beantwortet werden, auch je nach dem Satzungszweck. Das ist ja auch klar. Manche der NGOs haben sich schon zu Wort gemeldet und zwar sehr empört und sehr lautstark. Korrektiv zum Beispiel hat die Fragen von CDU, CSU öffentlich beantwortet. Und die Taz hat schon darauf hingewiesen, dass einige Gruppen, wie zum Beispiel die Omas gegen Rechts, gar keine staatliche Förderung erhalten. Einzig ein Ortsableger bekam 2023 mal 5.000 Euro aus einem Aktionsfonds für ein Projekt gegen Rassismus, heißt es da.
Ja, auch Lobby Control hat sich zu Wort gemeldet. Die kommen zwar nicht in der Anfrage vor, verweisen aber darauf, dass auch wirtschaftspolitische Organisationen öffentliche Gelder bekommen. Ne? Also zum Beispiel Verband der Deutschen Automobilwirtschaft, Bauernverband und Ludwig Erhard Stiftung. Und ja, das ist ja auch durchaus richtig. Die Fragen haben ja interessant auch zu harscher Kritik, aber eben auch durchaus zu Applaus bei liberal-konservativen Medien geführt. Kritik am Vorgehen äußerte vor allen Dingen der grüne Europapolitiker Sergej Lagodinsky. Er sagte, diese Anfrage ist ein Angriff auf die freie Zivilgesellschaft in Deutschland, schrieb er bei X. Und er sprach von fast schon Trumpschen Verhältnissen.
Damit ist er definitiv nicht der Einzige. Die Entrüstung ist in allen linken Parteien schon sehr groß. Also es geht um den zumindest zeitlichen, aber in dem Antrag auch anklingenden Zusammenhang eben mit diesen Demonstrationen gegen rechts. Nachdem, die haben ja stattgefunden, wir erinnern uns, die CDU mit der AfD gestimmt hatte. Und wie Friedrich Merz das fand, hat er ja auch letzten Samstag kurz vor der Wahl in München nochmal sehr deutlich gemacht und von grünen und linken Spinnern und der Antifa gesprochen bei diesen Demonstrierenden. Es geht aber auch darum, dass in dieser Anfrage von Schattenstrukturen bei NGOs die Rede ist. Also das ist wirklich schon so ein verschwörungstheoretisches Geraune. Es gibt da auch einen Link auf einen Weltartikel, der etwas von einem linken Deep State schreibt. Und insgesamt wird da kritisiert, dass seine Tonalität die eher an die AfD erinnere, als dass sie jetzt von der CDU/CSU käme. Und es wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Umgang mit NGOs ja auch in Georgien oder Ungarn ganz ähnlich begonnen habe. Die Begeisterung hält sich da auch sehr in Grenzen bei der SPD. Lars Klingbeil, der gerade neu gewählte Vorsitzende, jetzt auch der SPD-Fraktion, hat der Union ein Foulspiel vorgeworfen. Der Antrag stelle Organisationen, die sich für Demokratie einsetzen, an den Pranger. Das ist natürlich jetzt nicht ganz unwichtig, vor allem mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen und wo die CDU ja eigentlich auch, wenn sie bei ihrem Versprechen bleiben möchte, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, auf die SPD angewiesen ist. Und da hat jetzt Lars Klingbeil nur gesagt, der muss natürlich auch den Preis hochtreiben. Die Union muss jetzt für sich klären, wie ernsthaft sie in Gespräche mit der Sozialdemokratie gehen will.
Ja, die Bundesregierung will die Anfrage übrigens mit hoher Priorität beantworten. Das sagte ihr Sprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Es sei ja ein Königsrecht des Parlaments, Fragen zu stellen. Man gibt sich da also extrem staatstragend. Eines steht aber fest, Merz will diesen Richtungswechsel kulturell, zivilgesellschaftlich und politisch.
Er hat ja am Sonntag gesagt, er hätte gerne Rambo Zambo. Und ich würde sagen, das kann man mit dieser Anfrage gerade zu diesem Zeitpunkt sagen. Dafür hat er gesorgt.
Wie meinen?
Ja, zum schlechten Schluss dieser Folge haben wir noch einen Bearbeitervermerk zu einer zivilrechtlichen Hausarbeit für euch, den Professor Marco Starke hier aus NRW diese Woche bei LinkedIn veröffentlicht hat. Der hat dort für viel Spaß gesorgt, gerade auch bei Juraprofessorinnen und Professoren. Wir packen euch das mal, ich glaube, da gab es über 100 Kommentare dazu, packen wir euch in die Shownotes. In diesem Bearbeitervermerk heißt es unter anderem, die Hausarbeit ist selbstständig und ohne fremde Hilfe anzufertigen. Aufgrund der verbreiteten Praxis, sich über die Lösung von Hausarbeiten über Messenger-Dienste und soziale Medien auszutauschen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass schon die Mitgliedschaft in entsprechenden Gruppen einen Täuschungsversuch darstellt, der zwingend dazu führt, dass die Hausarbeit mit 0 Punkten zu bewerten ist. Ist kein Witz, ich habe das Dokument tatsächlich gesehen und ich persönlich hätte jetzt gedacht, man verbietet im Jahr 2025 für Jura-Hausarbeiten vielleicht ChatGPT einzusetzen oder so, aber hey, man kann auch den Austausch über Hausarbeiten zum Täuschungsversuch erklären, aber nur dann, wenn er in Chatgruppen passiert.
Das heißt, sich in Bibliotheken zu treffen und womöglich über die Hausarbeit zu sprechen, ist dann kein Täuschungsversuch?
Berechtigte Frage. Das ist der zwingende Umkehrschluss, würde ich sagen. Professor Raphael Hanus aus Passau hat auch dazu geschrieben, außerdem weisen wir darauf hin, dass das Betreten eines Cafés gegenüber der Bibliothek, der Besuch eines uninahen Supermarktes, die Fahrt zur Uni mit ÖPNV und das Bewohnen einer WG als einen Täuschungsversuch gewertet werden können, weil an diesen Orten erfahrungsgemäß mit einem analog-verbalen Austausch über die Lösung der Hausarbeit zu rechnen ist. Also wenn ich jemanden echt nicht leiden könnte, würde ich so eine WhatsApp-Gruppe anlegen, diese Person hinzufügen, Screenshot machen und mich dann selbst wieder aus der Gruppe verabschieden. Ganz klarer Fall von Täuschungsversuch der beteiligten Person.
Wie teuflisch du sein kannst, das ist ja die Abgründe, die sich hier auftun.
Das ist ja wirklich sowas von naheliegend. So unfassbar. Wenn man sowas darunter schreibt, muss man sich ja schon fragen, ob man sich das als Jurastudentin eigentlich gefallen lassen muss. Da müsste man ja eigentlich mal sofort Einspruch einlegen und sich beschweren.
Ja, also ihr könnt uns ja immer Feedback geben und hier wünschen wir uns ausdrücklich Feedback. Falls euch einfällt, welche Rechtsgrundlage dieser Bearbeitervermerk haben könnte, dann schreibt uns das bitte.
Wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Oder über soziale Medien. Und denkt dran, Gerechtigkeit und Loseblatt ist in den einschlägigen Podcast-Apps zu abonnieren. Da könnt ihr es auch bewerten. Und wenn ihr uns auch nächste Woche nicht verpassen wollt, wie Pia sagt,
bleibt uns gewogen.